She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Irgendwie haben wir halt den ganzen Sommer rumgetan und im Endeffekt war es dann so, dass der Max im Herbst gesagt hat, oder halt so kurz vor der Saison gesagt hat, er sieht sich da halt nicht mehr. Weil mir so ein bisschen das Leben in meinem Sprung gefehlt hat. Das war irgendwie alles schön, aber es hat halt nichts gewirkt. Da sieht man einfach, wie die Entwicklung läuft beim Damen-Skisprung, dass auch die kleineren Nationen auch mit vorne drin sind. Bei so einem Wochenende weiß man halt nie fix, wer da irgendwie jetzt mit auf dem Podest steht. Das war in den letzten Jahren eher absehbar als dieses Jahr. Ich zähle mich immer noch zu den Jungen, solange eine Eva noch springt. Nein.
Wie lange willst du denn noch machen?
Ich wusste, dass die Frage kommt.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Auch wenn es draußen leider nicht mehr so winterlich aussieht, gibt es doch auch heute wieder einiges zu besprechen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen She Happens-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich auch heute wieder zum einen aus München, Moritz Batscheider.
Hallo.
Und aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Finzi, 129,5 Meter am Samstag. Wo hast du denn den ausgepackt?
Ja, den habe ich mir lange aufgehoben, diese Saison. also es war auch mein weitester Sprung in Lahti bis jetzt. Ja, hat schon richtig Spaß gemacht. Das war ein Wochenende, wo es endlich mal wieder auf der Schanze gelaufen ist. Und wie gerade schon gesagt war ja ein langer Weg jetzt. Normalerweise habe ich meine Problemchen im Sommer immer und dann vielleicht noch im Herbst. Aber dann so im Dezember spätestens soll es dann schon wieder laufen. War eigentlich so die letzten Jahre. Ja, aber dieses Jahr mit den Materialumstellungen war es dann doch etwas schwieriger alles. Und ja, da war es für mich jetzt sehr gut, dass wir so viele Pausen hatten, auch wenn es wirklich ätzend ist als Sportler, vor allem wenn das Wetter jetzt so ist, aus Skandinavien heimzukommen und man hat halt keinen Schnee mehr zum Trainieren. Deswegen war das jetzt für mich auf der einen Seite natürlich nicht schön, aber ich konnte halt trainieren, was man sonst im Winter nicht wirklich kann, vor allem im Springen. Und ja, da konnte ich einiges testen am Material und ja, habe da jetzt, glaube ich, wieder ein Setup gefunden, wo ich mich wieder wohlfühle wie letztes Jahr. Und das, ja, habe nicht aufgeben und ja, war jetzt sehr, sehr froh, dass sich's wieder nach Skispringen angefühlt hat.
Was hast du da jetzt nochmal verändert am Setup oder ist das geheim?
Nee, das ist im Endeffekt ist nicht geheim, also es wurde ja von letzter Saison auf diese Saison wurde ja der Keil neu reglementiert. Das bedeutet, es ist so ein, ja, schiebt man sich hinten in den Schuh rein, dass die Wade weiter nach vorne gedrückt wird. Es hat den Effekt, dass der Sprungski näher zum Körper kommt in der Luft. Und die Dicke von dem Keil, die wurde von 5 cm auf 3 cm reduziert. Hört sich jetzt nicht so krass an, aber es macht schon einen deutlichen Unterschied. Und da habe ich einfach jetzt viel rumexperimentiert, wie ich da wieder ein gutes Gefühl hinbekomme und habe verschiedenste Schuhe probiert. Und ja, da habe ich jetzt dann doch wieder was gefunden, wo mir in der Abstimmung einfach hilft, dass ich wieder da ein gutes Gefühl habe. Und genauer zum Erklären ist es, glaube ich, auch ein bisschen zu kompliziert.
Aber ich glaube, das ist schon mal gar kein so schlechter Einblick. Wenn du sagst, sonst war es meistens so, dass es dann spätestens im Dezember alles aufgeht, dieses Jahr hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, ärgert dich das dann, dass der Zeitpunkt dieses Mal halt in Anführungszeichen schon so spät in der Saison ist? Oder bist du trotzdem einfach happy, dass das jetzt besser passt?
Die Frage habe ich mir selber auch schon gestellt. Ja, also ärgern tue ich mich jetzt nicht drüber. Also was ein bisschen schade ist, dass ich meine Ramsauer-Statistik so versaut habe. Aber ich glaube, es lag natürlich auch ein bisschen an den Formaten, was mit Massenstart und Compact und Ramsauer da hat man sich einfach nicht so viel dabei gedacht. Deswegen kann ich das da drauf schieben. Und ja, klar, wäre es schöner gewesen, wenn ich jetzt von Anfang der Saison besser reingestartet wäre, weil im Laufen war es ja wirklich alles echt schon sehr gut, die Saison. Und da wäre natürlich immer viel möglich gewesen, aber ich glaube, da darüber jetzt sich zu viele Gedanken machen, macht keinen Sinn. Und ich hoffe einfach, dass ich da jetzt dran anknüpfen kann und die letzten Wettkämpfe nochmal gute Sprünge zeigen kann und dann ja auch wieder weiter vorne rauskommen.
Wie cool war es, am Samstag mal wieder einen Teamsprint zu laufen?
Ja, also eigentlich ist der Teamsprint eins meiner Lieblingsformate und ich glaube, für den Zuschauer ist es mit das spannendste Format. Am Samstag hat es jetzt nicht ganz so viel Spaß gemacht. Also Springen war wirklich sensationell. Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wind, muss man schon auch dazu sagen. Deswegen sind der Manu und ich beide ja richtig weit gesprungen und haben dann auch eine Top-Ausgangsposition gehabt. Aber beim Langlaufen waren es wirklich sehr, sehr zähe Bedingungen. Es war tief und es war nass und es war langsam und wir hatten nicht gerade die optimalen Ski für die Bedingungen an dem Tag. Und dann wird's halt, wenn man da fünfmal eben die 1,5 Kilometer rumlaufen muss, und das ist schon jedes Mal wieder eigentlich ja einfach ein schnelles Tempo, da macht's dann nicht so viel Spaß, wenn die anderen schon mit dem Ski vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt haben. Aber ja, ich glaube, der erste Podestplatz diese Saison von mich, und ja, hat trotzdem dann im Endeffekt Spaß gemacht und ist ja noch, war noch ein erfolgreicher Abschluss.
Aber für mich war erstmal die entscheidende Frage, warum bist du nicht mit dem Juli gelaufen? Krisens etwa in der schönen No-Cope-Romance. Um hier mal so einen Boulevard-Auftrag nachzukommen.
Ja, die Frage haben mir wirklich sehr viele gestellt. Also ich habe zum Juli auch schon gesagt, eigentlich so im Vorfeld, vor dem Weltcup, eigentlich als Titelverteidiger müsste man eigentlich safe ein Team stellen. Aber das war natürlich alles nicht so. Wir haben ja in Otepää nicht gerade mit Leistung brilliert, wir zwei. Deswegen mussten wir uns erstmal qualifizieren für das Teamsprint-Team überhaupt. Und dann war halt die Taktik unserer Trainer, dass wir ein Team stellen, das vielleicht im Springen ganz, ganz vorne rauskommen kann und dann gleich mitlaufen kann vielleicht. Und ein Team, das eben übers Laufen kommt. Und das Läuferteam, das war in dem Fall da Manu und ich. Und der Juli und der Terence waren das Springer-Team. Und ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung. Das Sprungergebnis, das kann sich sehen lassen. Und da, ja, Erster und Dritter, Team Deutschland 1, Erster nach dem Springen, Team Deutschland 2, Dritter nach dem Springen. Also ich glaube, da darf man sich gar nicht beschweren.
Ja, und am Sonntag dann noch Platz 4. Also ich muss sagen, da hast du mich echt schon wieder überrascht, wie du gleich auf den ersten Kilometern schon wieder die Lücke zu Jürgen Graubach geschlossen hast. Also
ja, es hat mich auch ein bisschen überrascht.
Mit dem bildest du auch immer wieder ein ganz gutes Team eigentlich, gell?
Graubach und ich. Ja. Ja, kann man so sagen.
Oder
ja,
Schicksalsgemeinschaft,
war,
kann man auch sagen.
Eigentlich habe ich mich darauf eingestellt, dass es ein recht einsames Rennen wird, weil gar nicht so viele um mich rum waren. Und der Graubach doch 28 Sekunden weg. Und deshalb bei solchen Bedingungen, wenn es tief ist und langsam ist, normal immer richtig gut läuft. Aber dann war es wirklich schnell und sie haben gesalzen. Und dann, ja, ich bin eigentlich einfach nur mein Tempo angegangen und dann habe ich gesehen, okay, die Lücke ist jetzt nicht mehr weit zum Graubach. Dann habe ich versucht, in der zweiten Runde eben gleich die Lücke zu schließen, dass ich da mich hinten reinhängen kann, vielleicht ein bisschen durchschnaufen kann. Und ja, das dann ist so aufgegangen. Aber vor dem Rennen habe ich das nicht unbedingt erwartet.
Es trägt natürlich dazu bei, dass du weiterhin mit Sammy Kufur im Ohr durch den Weltcup marschieren kannst. Wir wollen rote Trikot.
Ja, die Wertung ist jetzt endgültig durch. Es sind noch 3 Rennen und ich habe über 300 Punkte Vorsprung und ja, bin jetzt offiziell Best Skier. Also ist ja auch ein Erfolg.
Wir müssen vielleicht noch kurz über Mario Seidel sprechen, der ziemlich böse gestürzt ist. Am Sonntag war es?
Ja, genau.
Weiß man da schon genaueres mittlerweile, was da genau passiert ist?
Ja, also ich habe gerade was gelesen, dass er einen Trümmerbruch der Kniescheibe hat und eine Knorpelverletzung. Ja, es waren enorm ja schwierige Bedingungen für die Jury, glaube ich, weil es sehr viel Aufwind hatte. Aber der Anlauf war eh schon nicht so hoch gewählt, dass man sagt, okay, von da, wenn man springt, springen sie jetzt alle zu weit. Es war dann bei Mario Seidel, er hatte noch ein bisschen mehr Anlauf wie dann die hinteren, aber er ist halt einfach, hat einen super Sprung gemacht und dann halt sehr, sehr viel Aufwind bekommen, so ein bisschen zum Vergleichen mit Timmy Seitz, seinem Sprung letztes Jahr. Natürlich nicht ganz so weit, aber er hat so Aufwind bekommen, dass er halt einfach sehr hoch gestiegen ist und dann, ja, die Landung war dann halt sehr schmerzhaft, einfach aus einer Höhe runtergeklatscht. Das ist sehr, sehr unangenehm und ja, an was es dann genau gelegen hat, dass er sich verletzt hat. Er hatte da in den letzten Jahren ja schon Pech. Ja, ich glaube, da die Schuld zum Suchen, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn er von zwei Luken weiter unten fährt, weil der war schon unglaublich hoch. Aber ich glaube, ja, man kann ihm nur gute Besserung wünschen und so hart wie es klingt, das ist einfach bei uns im Sport. Ab und zu, wenn solche Bedingungen sind, da kann man, ist es halt einfach ja auch mal ein bisschen gefährlicher.
Da ist die Schanze in Lach, die eher speziell ist. Darüber haben wir auch mit Katharina Schmid gesprochen. Die hat uns nämlich, wie letzte Woche angekündigt, einen Besuch abgestattet. Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
Wir freuen uns sehr, wieder einmal Besuch von unserer Lieblingsskispringerin. Allerdings eine Premiere zum ersten Mal unter neuem Namen. Hallo Katharina Schmid.
Hallo.
Ich hoffe, du musst da nicht mehr allzu viele Verwechslungen oder Versprecher ertragen in deinem Weltcup-Alltag.
Es geht. Also viele nennen mich schon noch Althaus, aber im ersten Jahr ist das noch okay.
Du warst auch in Lahti, wie der Finzi, kommen wir auch gleich nochmal drauf, und hast dann, ihr hattet nur einspringen in Lahti am Freitag und dann bist du schwuppsdiwupps wieder zurück nach Hause und hast am Sonntag noch an der Clubmeisterschaft teilgenommen. War das, darfst du das offiziell oder müssen wir das jetzt schon rausschneiden?
Nee, das müsst ihr nicht rausschneiden. Ich habe nachgefragt, es war okay, es war abgemacht mit den Trainern. Ich habe mich riesig gefreut, dass, also zum einen, also ich habe mich eigentlich nicht gefreut, dass wir nur einen Wettkampf hatten. Ich wäre auch gern das Wochenende oben geblieben und hätte noch mehr Wettkämpfe gehabt. Aber ich habe mich dann gefreut, dass ich am Sonntag da war und endlich mal wieder die Clubmeisterschaft beim Skiclub Rubihorn mitmachen konnte.
Muss man dazu sagen, der Skiclub Rubihorn ist nicht so groß.
Nein, der ist nicht so groß. Ich glaube, wir waren jetzt beim Alpinen 53 Teilnehmer.
53 und, ist aber einiges,
ja,
oder?
Voll. Ja, also das halbe Dorf hat halt mitgemacht.
Und du warst erfolgreich, habe ich vernommen.
Ja, also ich glaube, es gibt noch keine offizielle Ergebnisliste, aber ich glaube, ich war zweite von drei. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Goldene Mitte.
Also ein Podestplatz, für den es am Freitag in Lahti dann leider nicht ganz gereicht hat. Wie ging es dir denn so in Finnland?
Ja, es war alles irgendwie recht hektisch und kurz. Wir hatten ja am Donnerstagabend Training und Quali, dann Freitag früh, gleich recht früh, fast schon Kombiniererzeiten Wettkampf. meine Sprünge waren okay, aber ich verstehe die Schanze immer noch nicht ganz. Ich habe 6 Sprünge gemacht und die waren alle 6 unterschiedlich. Platz 11 war okay, es war jetzt nichts Besonderes, aber halt auch nicht ganz so schlecht.
Das wäre nämlich auch mal eine Frage gewesen. Du hast am Wochenende gesagt, dass die Schanze in Lahti eine der schwierigsten Schanzen ist, die ihr Frauen im Weltcup springt. Was macht die so schwierig im Vergleich zu anderen Schanzen im Weltcup?
Ich finde, die hatten recht steilen Anlauf. Also gleich vom Start irgendwie muss man gut sitzen. Hat dann so einen kleinen Knick, aber noch nicht gleich den Schanzentisch, sondern man muss noch so ein bisschen abwarten. Ich glaube, man hat es auch bei den Herren gesehen, bei den Kombinierern, weiß nicht. Ist schon so, dass man eher auf der frühen Seite ist und ja, irgendwie kann man die mit keiner anderen Schanze vergleichen. Und ich war ja auch erst einmal davor auf der Schanze. Von dem her, ja, da tun eigentlich so ein paar Trainingssprünge davor eher ganz gut, glaube ich. Aber ja, muss man sich schnell drauf einstellen. Hat diesmal nicht ganz so geklappt.
Ja, also ich glaube, das ist eine sehr ungewohnte Schanze, wenn man zum ersten Mal hinkommt. Bei mir ist es so, dass ich da schon so oft war. Deswegen kann man sich schon drauf einstellen. Aber es geht einem sehr oft so, dass man zu früh abspringt, weil eben der Radius vor dem Schanzentisch einem das Gefühl vermittelt, abzuspringen, aber dann geht es eben doch noch mal ein bisschen länger geradeaus. Und dann, ja, da muss man geduldig bleiben. Und das ist sehr schwierig, wenn man, weil normalerweise das Abspringen macht man nicht auf einen Punkt, dass man schaut, okay, da ist der Schanzentisch, da springe ich jetzt ab, sondern das geht schon übers Gefühl von der Hocke und wie der Rhythmus der Schanze geht. Und bei den meisten Schanzen ist es halt so, dass man nach dem Radius dann einfach abspringt. Und bei der ist es eben anders. Und deswegen haben da, glaube ich, viele das Problem.
Mir gefällt dieses leichte Grinsen, was da mitschwingt, weil wir vorhin schon erörtert haben, der Finzi hatte dieses Mal keine großen Probleme auf.
Das ist ja echt nett ausgedrückt.
Ansonsten, Kata, wenn wir bei dir bleiben und bei dir auf der Schanze, waren eigentlich die letzten Wochen, hast du dich ganz gut nach vorne gearbeitet, auch in der Gesamtwertung. Es ging ja nicht so erfolgreich los diesen Winter. Ich war fast schon schockiert, dass es in sämtlichen deutschen Medien keine Eilmeldung gab. Sensation, Lillehammer ohne Katharina Schmid auf dem Podest. Ja. Wie ging es dir mit dem Start in die Saison?
Ja, es war richtig schwierig. Man muss dazu sagen, der Sommer war schon ein bisschen so gewurschtelt drin. Kurz vor dem Saisonstart hat, glaube ich, jeder mitbekommen, hat unser damaliger Cheftrainer unser Team verlassen. Dann war das halt irgendwie alles so ein bisschen komisch zum Weltcup-Start, sage ich mal. Ich war auch echt enttäuscht, dass ich in Lillehammer nicht gleich auf dem Podest stand, weil das ja sonst schon immer so eigentlich ein Muss war. Ich bin nicht gut reingekommen. Die ersten paar Wettkämpfe, also Lillehammer war dann für das noch ganz gut. Weiter ging es dann in Engelberg, das war Katastrophe. Irgendwann hat es natürlich dann schon auch ein bisschen am Selbstvertrauen geknabbert, weil wir auch nicht genau wussten, woran es lag. Die Sprünge sahen von außen nicht so schlecht aus, es hat sich nicht so schlecht angefühlt, aber es kam halt einfach nicht das Ergebnis raus, was wir uns gewünscht haben. Und ja, die letzten Wochen ging es wieder besser. Ich habe wieder ein Gefühl aufgebaut, Selbstvertrauen getankt. Klar, mit so einem Podest in Sapporo hat es angefangen. Das tut natürlich dann ganz gut. Und ich habe gemerkt, so Schritt für Schritt, ich weiß wieder, was ich machen muss, damit ich da auch vorne dabei sein kann. Und jetzt ist eher wieder so, wie ich es gewohnt bin, wenn ich meine Sprünge habe, die richtig gut sind, dann bin ich vorne dabei. Und wenn nicht, dann kann ich es aber auch einschätzen, wenn ich mal nicht so weit vorne bin, dass halt die Sprünge auch nicht dazu passen.
Hattest du vor Saisonbeginn das Gefühl, dass du eigentlich in einer besseren Form bist, wie sich es halt dann in der Ergebnisliste eigentlich wiedergespiegelt hat?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich bin ich mit einem ganz guten Gefühl rein, auch weil die letzten Trainings vor dem Winter noch ganz gut waren. Und also ich bin, glaube ich, selten mit so einem großen Optimismus in die Saison gestartet. Und vielleicht war das dann halt auch nochmal schwieriger, direkt so ja eine drauf zu bekommen und halt irgendwie ja, nicht gleich da vorne dabei zu sein.
Du hast es gerade selber schon angesprochen, kurz vor Saisonstart der Trainerwechsel, also wirklich, wirklich kurz vorher. Maximilian Mechler ist 17 Tage vor Weltcup-Auftakt sehr überraschend zurückgetreten. Und manchmal auch, das hat man sicher schon mitbekommen. Ehrlicherweise hat man gar nicht so viel mitbekommen. Aber erstmal dazu, was macht er das mit so einer Mannschaft in diesen letzten Tagen, bevor es dann losgeht, wenn auf einmal die Frage ist, okay, gut, wie geht es jetzt hier weiter, wenn der Chef so kurz vorher geht?
Ja, es hat natürlich viele Gespräche gegeben, teamintern auch, ob wir dann irgendeinen anderen Cheftrainer kurz vor knapp bekommen oder ob wir das teamintern lösen. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden, dass unser damaliger Co-Trainer gesagt hat, er übernimmt das jetzt als Chef. Natürlich musste man irgendwie ein bisschen was umstellen. Man kann dann nicht einfach genauso weitermachen wie davor. Und irgendwie, ja, es war einfach komisch. Man hat gemerkt, es bringt einfach Unruhe rein und wir starten jetzt nicht gelassen mit einem Plan irgendwie in die Saison, sondern man muss sich natürlich auch bei den Wochenenden dann erstmal an einen anderen Ablauf gewöhnen. Und ja, es hat vielleicht jetzt nicht ganz optimal geklappt, aber ich glaube, so mittlerweile haben wir einen guten Ablauf gefunden und kommen da recht gut klar.
Wenn man von diesem Rücktritt zur Saisonstart im November nur ein bisschen über ein halbes Jahr zurückgeht, dann hast du den damaligen Bundestrainer Maximilian Mechler noch ja, fast im Alleingang zum erfolgreichsten Trainer der WM in Planica gemacht. Was passiert in so ein paar Monaten, dass es dann zu so einem radikalen Schritt kommt?
Schwierig, also es, natürlich sieht jeder immer nur dann die Erfolge und die Medaillen, aber im Endeffekt war es halt in dem Moment ich, die da halt viel, sag ich mal, rausgeholt hat. Klar waren wir auch als Team auf dem Podest, was man nicht vergessen darf. Wir haben als Team die Goldmedaille auch geholt. Aber ansonsten war halt die Dichte im Team nicht ganz so da. Es waren nicht so viele Mädels mit vorne dabei. Wir hatten mal eine Selina auf dem Podest. Aber sonst, ja, habe ich halt viel abgefangen und wir hatten echt viele Gespräche Ende von der Saison, wie es weitergeht, wie die Trainer sich das vorstellen, wie wir uns das vorstellen. Und ja, irgendwie haben wir halt den ganzen Sommer rumgetan und im Endeffekt war es dann so, dass der Max im Herbst gesagt hat, oder halt so kurz vor der Saison gesagt hat, er sieht sich da halt nicht mehr.
Bist du jemand, der sowas leicht abschütteln kann oder beschäftigt dich das dann im Nachhinein schon über einen längeren Zeitraum?
Mich beschäftigt es schon. Ich bin davor natürlich oft auch die Gespräche durchgegangen, auch danach. Ich habe immer irgendwie versucht, da eine Lösung auch mitzufinden. Ja, also es hat mich schon noch eine Weile beschäftigt, muss ich sagen. Obwohl ich jetzt eigentlich im Heimtraining und auch sonst im Team mehr vom Jufi trainiert wurde als vom Max. Aber es ist natürlich immer komisch, wenn die Situation dann so kommt.
Wie geht's dir generell mit solchen Veränderungen auf so einer entscheidenden Position? Weil man ja dazu sagen muss, der absolute Großteil deiner ja mittlerweile doch auch schon langjährigen Karriere hat mit einer Konstanten mit Andreas Bauer als Bundestrainer stattgefunden und dann jetzt innerhalb von 3 Jahren quasi 2 Trainerwechsel. Was macht es?
Ja, also ich muss sagen, es war für mich krasser oder natürlich irgendwie krasser mit dem Andi, als der aufgehört hat, weil wenn man, also der Andi muss man dazu sagen, der hat mich halt als 15-Jährige mit ins Team geholt, hat mit mir irgendwie sämtliches durchgestanden, hat mich immer mit unterstützt, auch in den letzten Jahren, auch als der Max jetzt noch Cheftrainer war, war auch der Andi immer eine wichtige Ansprechperson für mich, ist immer noch. Und dann ist es natürlich krasser, irgendwie einen Trainerwechsel zu haben, wenn man davor nie einen anderen Cheftrainer hatte. Aber es ist schon immer halt eine Umstellung, wenn dann ein anderer Chef kommt, der das halt natürlich irgendwie halt alles anders regelt oder auch allein die Abläufe oder Korrekturen sind halt dann anders einfach.
Macht das was, wenn der neue Trainer noch dazu, und das war jetzt in beiden Fällen der Fall, der neue Trainer so viel jünger und neuer auch in dem Job ist?
Jein, ja, schon. Also natürlich hat es beides, glaube ich, was Gutes und vielleicht was nicht so Gutes. Es bringt natürlich immer neuen Wind rein, neue Ideen. Ich glaube, die jüngeren Trainer, die haben halt dann noch irgendwie mehr Ideen oder irgendwie mehr Vision, wo es hingehen soll. Aber natürlich merkt man dann schon, dass bei bestimmten Entscheidungen einfach die Erfahrung vielleicht noch nicht da ist. Aber ich mache da auch niemanden Vorwurf, weil woher soll es denn kommen?
Du bringst ja die Erfahrung mit.
Genau. nein, ich habe schon gemerkt, dass ich in den letzten Jahren auch dann oft Ansprechpartnerin Nummer 1 auch für die Trainer war, weil ich halt eben schon ewig dabei bin.
Aber gibt es nach so vielen Jahren im Weltcup überhaupt noch neue Ansätze, neue Sichtweisen für dich?
Ja, durch das, dass sich das Damenskisprung immer noch weiter oder allgemein der Sport immer weiterentwickelt, sage ich mal, aber wir jetzt im Damenskisprung schon noch irgendwie größere Schritte gehen können, glaube ich, weil wir jetzt noch nicht ganz da sind, wie die Herren sind, merke ich schon, dass ich jetzt nicht mich einfach ausruhen kann und das läuft von alleine, sondern ich muss schon auch mal irgendwie neue Dinge finden, damit ich weiterkomme.
Ich finde es ja immer schon, das weißt du aber auch, beeindruckend, was für ein, wie positiv du immer drauf bist, dass du eigentlich überall, wo du hinkommst, erstmal gute Laune mitbringst. Und jetzt, weil ich hätte noch eine Frage, die mich schon beschäftigt hat zu dieser Trainergeschichte. Und warum stelle ich das vorne weg? Es ging auch um andere Personalien im Zuge wohl der ja, dass dann wohl nicht mehr ganz gepasst hat, oder wie Max Wiedermächler selber gesagt hat, er das Team nicht mehr so erreicht hat. Unter anderem habe er wohl mehrmals die PhysiotherapeutInnen ausgetauscht, und eine davon, die Lara Westner, ist quasi direkt danach von den Österreicherinnen geholt worden und hat da dann gesagt, bei den Österreichern ist alles deutlich entspannter. Wie, also nachdem wir jetzt schon festgehalten haben, du bist eigentlich immer ziemlich entspannt. Was ist denn so unentspannt im deutschen Team?
Ich weiß jetzt nicht, ob das, wie die jetzt als Physio in den anderen oder in dem österreichischen Team gesehen wird. Bei uns, wir hatten schon immer auch eine gute Zeit mit der Lara, hatten viel Spaß. Ich weiß, dass es halt auch zum Teil Unstimmigkeiten zwischen den Trainern und der Lara gab oder Max eigentlich und der Lara gab. Und ich glaube, dass es eher von oben her unentspannter sein kann als vielleicht in anderen Teams. Aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt bei anderen ist, ob das halt vielleicht auch als Athleten anders ist wie als Physio.
Wie wichtig ist eine gute Beziehung zur Physiotherapeutin?
Sehr, sehr wichtig. Für mich brutal wichtig, weil das sind die, die direkt nach dem Sprung die ersten Emotionen abbekommen, abends sich nochmal alles anhören dürfen, so ein bisschen auch vermitteln oft zwischen uns Athleten und den Trainern, Betreuern allgemein. Und das sind halt auch die Personen, bei denen ich oft einen Abend oder die Nacht vor dem Wettkampf noch saß und mit denen gequatscht habe und die mich irgendwie da versucht haben, ein bisschen zu beruhigen, weil ich dann doch immer sehr nervös war vor den Großereignissen. Und drum, ja, die Beziehung zwischen Physio und Athleten, das ist schon sehr wichtig.
Ja, ich glaube, bei uns ist das ziemlich ähnlich. Bei uns kommt beim Physio schon noch ein bisschen andere Aufgaben dazu durch unser Langlaufrennen, wo es dann doch auch relativ stressig immer abläuft und im Start- und Zielbereich dann immer eigentlich Physio dabei ist und dann auch viel da abkriegt oder halt auch Aufgaben kriegt. Aber klar, ich kann es mir beim Skispringen schon richtig vorstellen, weil da ist natürlich, sind die Emotionen nach dem Springen nochmal anders wie bei uns, weil bei uns ist ja noch nicht alles vorbei danach, oder deswegen macht das da natürlich nochmal mehr aus, und das ist natürlich eine Sportart, wo ja die Emotionen und die Gefühlswelt schon sehr viel ausmacht, vor allem ja, weil es ist ja wahrscheinlich auch, wenn die Rahmenbedingungen, wenn man sich wohlfühlt, nur dann kann man auch die beste Leistung bringen im Skispringen. Und das, wir haben das ja vor 2 Wochen mit dem Dr. Porzig auch davon gehabt, es steht ja auch nicht immer was an von der Behandlung her, und vor allem im Skispringen, wie oft ist dann wirklich was derart jetzt mit Muskelkater oder so, dass man da wirklich extreme Massage braucht, man da halt nicht so oft. Also die sind die Aufgaben schon genau da, dass einfach die Stimmung im Team gut ist und ja, einfach die Wehwehchen geheilt werden.
Wobei, glaube ich, in Anführungszeichen extreme Massage jetzt auch erstmal niemandem schadet.
Nee, es tut, glaube ich, immer gut. Und wenn man nur irgendwie eine halbe Stunde hingeht, um zu quatschen, das habe ich auch schon des Öfteren gemacht.
Du hast gerade schon angesprochen, dass du doch gerne auch mal aufgeregt bist vor Großereignissen. Wie aufgeregt warst du denn vor dieser 2-tägigen Veranstaltung zwischen den Jahren in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf, für die ich ehrlicherweise den Begriff Tour immer noch ziemlich groß finde?
Ich war anders nervös, muss ich sagen, weil die Saison ja davor nicht so gut lief, und ich bin irgendwie immer nervöser, wenn ich weiß, dass es richtig gut werden kann. Und da war das eher so, oh, ich weiß, ich bin eigentlich jetzt nicht da, wo ich sein will. Ich kann nicht ganz vorne mitmischen. Ich versuche trotzdem alles, aber da war ich dann schon nervös, aber ich wusste schon im Vorfeld, dass ich halt jetzt da nicht irgendwie um den Sieg mitspringen kann.
Und vom Event an sich her, also die Two Nights Tour, sprich der Kompromiss, den man euch jetzt zugestanden hat, als halbe Vierschanzentournee?
Ja, es war ein guter Anfang, würde ich sagen. Es hat auch Spaß gemacht, gerade zu Hause zu springen, Oberstdorf und auch Garmisch-Partenkirchen, vor heimischem Publikum. Die Leute waren schon da, aber man hat auch gesehen, dass jetzt nicht so viele Zuschauer da waren, wie bei der Herrentournee natürlich nicht. Aber ja, es ist halt immer noch keine Vierschanzentournee und ich hoffe, dass es jetzt nicht die nächsten 5 Jahre erstmal so weiterläuft, bevor sie den nächsten Schritt gehen, sondern dass jetzt bald was passiert und wir wirklich die Vierschanzentournee auch haben. Ich weiß, dass halt schon mal Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen bleibt, dass die 2 Orte auf jeden Fall um Neujahr wieder dabei sind. Und ich hoffe halt immer noch, dass die Österreicher mitziehen, dass es wirklich eine Vierschanzentournee gibt. Ja.
Ja, da sind sie noch nicht so entspannt, die Österreicher.
Nee, da sind sie gar nicht entspannt, was so die Großschanzen allgemein angeht. Ja.
Ja, weil so wie ich das verstanden habe, geht es da auch um das Flutlicht in Innsbruck am Berg Isel. Ist das der Hauptgrund oder spielt da schon auch noch mehr mit rein?
Ich glaube, da würde man eine Lösung finden, 2 Wettkämpfe irgendwie über 2 Tage zu verteilen, ohne Flutlicht zu brauchen. Ja.
Aber das Flutlicht ist schon lange eine Ausrede. Ist ja auch der einzige Ort, an dem es bis jetzt noch keins gibt, obwohl es ja eigentlich ja, Pflicht ist, also im Skispringen, glaube ich. Weltcup.
Da bin ich leider, ich weiß nicht, inwieweit das Pflicht ist, aber ja, es ist schon lange eine Ausrede. Und also ich glaube, man kann innerhalb von ein paar Stunden auch 2 Wettkämpfe durchbringen, ohne dass man Licht braucht. Dann müssen wir halt wieder zu Kombiniererzeiten ganz in der Früh springen, das wäre mir auch egal.
Was ist deine Lieblingszeit zum Springen?
So mittags rum. Also nicht ganz so spät, weil wenn man den ganzen Tag da irgendwie so rumbringen muss, nicht zu viel machen darf oder aber auch nicht irgendwie nur rumhängen kann. Aber ganz so früh, also um 8 oder 9 Probedurchgang, da sitze ich lieber noch mit einem Kaffee beim Frühstück.
Verständlich.
Findest du, wenn du sie das aussuchen könntest, also bei dir ist ja, da gibt es ja wenig Spielraum, du müsst eigentlich meistens recht früh springen.
Also ich habe eigentlich so einen Lieblingszeitraum, haben wir noch gar nicht überlegt. Also ich mag es auch nicht, wenn es so extrem früh losgeht. Also wir haben schon mal einen Probedurchgang um, glaube 7.30 Uhr oder sowas gehabt. Also das ist dann wirklich früh. Also alles ab 9 ist eigentlich okay und nach hinten raus. Wenn man am Abend erst springt, das mag ich nicht so, weil da hängt man dann den ganzen Tag rum und bis es dann losgeht. Deswegen irgendwann spät vormittags und dann relativ kompakt auch der Lauf dahinter, dass die Zuschauer alle da sind. Ich glaube, optimal. So wie es in Seefeld meistens ist.
Katha, du hast ja nach der Two Nights Tour den Weltcup in Villach ausgelassen. Im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich auch eine sehr gute Entscheidung, wenn man sieht, wie es danach für dich in Sapporo weitergegangen ist. Was ist in dieser Woche bei dir passiert?
Eigentlich nicht so viel. Also ich habe bewusst nach Oberstdorf, also ich saß noch in der Umkleide so und habe überlegt, wie es dann jetzt weitergeht, weil die Wettkämpfe waren jetzt nicht ultra schlecht. Also ich war irgendwo in den Top 15 oder 20, glaube ich. Aber es war halt nicht das, wo ich mich eigentlich gesehen habe. Und habe dann mit den Trainern geredet, was sie glauben, weil ich halt irgendwie wusste oder gedacht habe, wenn ich jetzt so weitermache, dann zieht es sich so durch. Und ich habe dann halt ein bisschen längere Pause gemacht nach den Wettkämpfen in Oberstdorf, habe ganz normal die Athletik trainiert. Ich bin gar nicht mehr gesprungen, glaube ich sogar. Und bin dann nach Sapporo, hatte einen Plan, wie ich das irgendwie machen will. Doch, ich bin sogar nochmal gesprungen. Ich bin nochmal gesprungen, die große Chance, habe mir meinen Plan zurechtgelegt, habe das in der einen Einheit umgesetzt irgendwie, dass ich mit mehr Attacke springe, einfach egal was passiert, mich da vorne raushaue, weil mir so ein bisschen das Leben in meinem Sprung gefehlt hat. Das war irgendwie alles schön, aber es hat halt nichts gewirkt. Und ja, dann bin ich mit dem Plan nach Sapporo und dachte mir, ich versuche das einfach mal.
Das ist eine sehr, sehr philosophische Beschreibung. Habt ihr das dann, also weil du meinst, ihr habt erstmal mit den Trainern gesprochen und habt euch zu diesem Schritt entschieden, habt ihr das als Kernproblem davor ausgemacht, dass das Leben gefehlt hat?
Ich habe halt gesagt, okay, ich würde das gerne auslassen, Villach, weil das gerade irgendwie nicht so sich anfühlt, wie es sich anfühlen sollte und habe mir dann so halt Gedanken gemacht, warum nicht? Und ich habe manchmal irgendwie so Blitzideen, frag mich nicht. Manchmal habe ich so Ideen, die funktionieren dann ganz gut, manchmal halt nicht. Und die hat zum Glück funktioniert. Ich bin da halt selber so draufgekommen und dann bin ich halt zum Jufi, habe gesagt, ich habe da eine Idee, ich würde das gerne einfach radikal versuchen, weil das ist schon nicht immer so, ohne wenn man sich da einfach vorne raushaut. Das muss man schon auch ein bisschen überlegt machen, glaube ich. Ja, und es hat halt dann Gott sei Dank hingehaut.
Und die Erleichterung war wahrscheinlich auch sehr groß nach dem zweiten Platz, oder?
Ja, voll. Das tat richtig, richtig gut, da endlich wieder mit auf dem Podest zu stehen und zu wissen, wir haben nicht so viel falsch gemacht, irgendwie auch in der Vorbereitung oder sonst was, weil man zweifelt natürlich dann an allem und hinterfragt auch alles. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, ich habe oder kann nicht so viel falsch gemacht haben. Vielleicht hat er halt auch wirklich so ein bisschen Selbstvertrauen dann gefehlt, aber ab dem Zeitpunkt war das dann schon so durchatmen und einfach normal weitermachen.
Hilft da auch, wenn man so einen kleinen Reset braucht, wenn dann, also die Location in dem Fall, doch einmal um die halbe Welt, anderer Kulturkreis, ganz andere Städte und Orte und so weiter und so fort. Hilft das dann auch, wenn man so resetten muss?
Ja, doch, ich glaube schon, gerade wenn man so weit weg ist, auch mit der Zeitverschiebung. Ich schaue schon generell nicht so viel auf mein Handy zwischen den Wettkämpfen oder zwischen den Durchgängen, aber natürlich, wenn die anderen halt alle irgendwie mit 8 Stunden Zeitverschiebung noch schlafen, dann bleibt es halt direkt in der Tasche, weil schreibt ja eh niemand. Ich glaube, dass es schon manchmal auch ganz gut tut, auch einfach der Ortswechsel. Und ich mag Japan generell ganz gerne und hatte da schon ein ganz gutes Gefühl.
Wie ist es, in Japan Ski zu springen?
Es ist eigentlich immer ganz geil, weil gerade in Sapporo vom Wind her weiß man, dass da ein bisschen mehr Aufwind dabei ist. Die Leute, die feiern einen da so richtig da drüben, das ist echt cool. Ja, es macht ultra Laune und das war auch, bei uns hat es jetzt nicht so viel Schnee gehabt, aber da drüben hat es halt echt immer meterweise Schnee und das ist dann schon irgendwie ganz geil.
Zumindest mal ein Wochenende richtig Winter gehabt.
Ja, Gott sei Dank.
Ich glaube, ihr hattet aber auch ein bisschen Zeit, euch ein paar Sachen anzuschauen, was man so auf Social Media gesehen hat, oder?
Ja, genau. Wir haben eigentlich immer recht viel Zeit zwischen Sapporo und Zao. Dann bleiben meistens noch 2 Tage länger oder 1 Tag länger in Sapporo. Haben uns da die Stadt so ein bisschen angeschaut. Ja, waren zusammen essen, haben uns da ein bisschen durchprobiert durch die Sushi-Restaurants. Und die Suppenküchen und genau, sind dann weiter nach Zao geflogen. Aber es ist, finde ich, schon eigentlich ganz cool, wenn man auch ein bisschen Zeit hat, was anzuschauen, weil das kommt oft mal zu kurz zwischen Flugzeughotel und Wettkämpfen. Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, eben gerade wegen des ganzen Dramas zum Saisonstart, vielleicht auch so fürs Teamgefüge, so ein gemeinsamer, so ein paar, zusammen ein paar Tage weg von allem und gemeinsam Zeit verbringen, vielleicht auch nicht so schlecht, oder?
Ja, das ist schon immer, gerade wenn wir so viel unterwegs sind, dann tut es auch gut, wenn wir als Team einfach mal gemeinsam irgendwas machen und sei es nur irgendwie am Nachmittag zusammen Kaffee trinken zu gehen. Das ist, glaube ich, schon für das Teamgefüge immer ganz gut, wenn man da ein bisschen weg vom Schuss ist und eigentlich nur so die eigenen Leute um sich hat aus dem Team.
Wie ist die Stimmung bei euch im Team momentan?
Ganz gut. nee, ich glaube, es freuen sich jetzt alle noch auf die Raw Air. Es ist jetzt nicht so, dass alle schon so müde sind von der Saison, weil wir ja doch jetzt irgendwie ein paar Wochenende Enden hatten, die frei waren. Ich glaube, es freut sich jetzt einfach so jeder, dass wir noch so ein Highlight haben mit der Raw Air. Vielleicht, dass sich auch die ein oder andere noch reinspringt, um Skifliegen zu gehen. Ich glaube, da freuen sich jetzt schon alle nochmal drauf, ein bisschen Schnee und Winter zu haben und Norwegen zu genießen.
Wie sieht's denn aktuell aus? Wer darf denn alles fliegen aus dem deutschen Team außer dir?
Ja, im Moment bin nur ich unter den besten 15 im Gesamtweltcup. Aber die anderen haben eigentlich alle die Möglichkeit, sich durch die Raw Air reinzuspringen. Die anderen Mädels waren jetzt die letzten Wochenenden auch die ein oder andere in den Top 15 drin. Also es ist nicht unmachbar, aber ja, schauen wir mal, ob sich da noch eine oder vielleicht auch zwei reinspringen können.
Wenn du den Gesamtweltcup ansprichst und vorhin hast du schon mal von diesem Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft auch gesprochen und das halt doch du oft oben halt vielleicht den Druck rausnehmen konntest durch gute Ergebnisse und dann aber so ein Sprung da war. Jetzt muss man aber sagen, eben Selina Freitag war letztes Jahr ja immerhin noch Fünfte im Gesamtweltcup. Dieses Jahr ist jetzt so, du bist jetzt Zehnte aktuell und dann geht's mit Selina Freitag auf Platz 18 weiter. Also eigentlich hat sich das eher wieder auseinandergezogen. Wie siehst du das dieses Jahr?
Ja, also gerade wenn man jetzt die Selina nimmt, für die war es ein bisschen schwierig. Die hatte jetzt nicht das Glück, bei der neuen Vermessung da gut wegzukommen. Die hat da ein bisschen was eingebüßt, auch mit der Materialumstellung, mit den neuen Skikeil und Schuhkeil hat sie halt komplett getroffen. Die hat echt den ganzen Sommer gekämpft, sich da irgendwie wieder ranzuarbeiten, mit dem neuen Material klarzukommen. Ich glaube, also ich bin da Gott sei Dank gut weggekommen. Ich hatte eigentlich gar keine Umstellung. Und ja, wenn dann halt auch irgendwie, also die Selina, die hat auch eben viel mit Max immer trainiert. Ich glaube, da kam einfach viel zusammen bei ihr, dass die da nicht einfach normal weiter arbeiten konnte, jetzt den Sommer oder auch auf den Winter hin. Aber man sieht natürlich schon, so vereinzelt auch die anderen, eine Anna oder eine Luisa, die haben schon einzelne gute Wettkämpfe dabei und sind da auch mal in den Top 10 oder Top 15. Es fehlt halt noch so ein bisschen die Konstanz.
Wie schaust du auf die Konkurrenz dieses Jahr? Weil was ich ganz interessant finde, wenn man sich nochmal den Gesamtweltcup anschaut, die Top 10. In den Top 10 haben wir 7 verschiedene Nationen und das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich interessant fand, Norwegen ist nicht dabei.
Ja, es ist echt spannend. Ich glaube, dass es auch vielleicht die ein oder andere Norwegerin vielleicht ein bisschen eher erwischt hat mit den Materialumstellungen. Weil ich weiß, dass die auch immer gern halt dicke Keile gesprungen sind, einen hohen Skikeil hatten, die sich da vielleicht auch ein bisschen schwerer tun. Ich finde es cool, dass wir so viele verschiedene Nationen unter den Top 10 sind. Ich glaube, das sieht man einfach. Wie die Entwicklung läuft beim Damen-Skisprung, dass auch die kleineren Nationen auch mit vorne drin sind. Ich meine, wie Frankreich, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen angebahnt, aber dass es jetzt wirklich so ist, dass wir so viele verschiedene vorne drin haben, macht es natürlich spannender. Bei so einem Wochenende weiß man halt nie fix, wer da irgendwie jetzt mit auf dem Podest steht. Das war in den letzten Jahren eher absehbar als dieses Jahr. Also es ist echt, die Dichte ist einfach nochmal, oder das ganze Feld ist einfach nochmal enger zusammengerutscht da vorne. Upsi.
Wie du sagst, ich finde, das macht Damen-Skispringen als Zuschauer auf jeden Fall echt nochmal spannender, weil man eigentlich nie so recht weiß, wer gewinnt jetzt, wer steht überhaupt auf dem Podest. Irgendwie ist halt doch immer alles möglich.
Ja, und das ist eigentlich auch für einen selber ganz cool zu wissen, okay, oder ist halt nochmal anders, wenn man es dann wirklich aufs Podest schafft, dann muss schon viel zusammenpassen halt jetzt. Und ja, da macht es für einen selber auch ein bisschen spannender irgendwie, wenn man da wirklich mitkämpfen kann und irgendwie so nicht ganz so chancenlos ist.
Sind da dieses Jahr unter den Top-Springern, so im Austausch untereinander, die Altersunterschiede irgendwie manchmal ein Thema. Also es gibt auf der einen Seite irgendwie Eva Pinkelnick, Sarah Takanashi und dich und alle anderen sind ja deutlich jünger.
Ich ich zähle mich immer noch zu den Jungen, solange eine Eva noch springt. Nein. Ja, es wird schon ab und zu thematisiert. Wir machen uns darüber auch lustig, auch im eigenen Team mit einer Jule, die jetzt wieder den Winter sich reingesprungen hat. Wobei ich glaube, wir als deutsches Team schon eher zu den älteren Nationen gehören.
Die Altersstruktur bei euch im Weltcup ist ja, kann man eh nicht nur nach dem absoluten Alter gehen, weil so wie bei dir, du bist ja noch relativ jung, aber bist halt dafür schon seit der Gründung vom Weltcup dabei, oder?
Ja, genau. Und auch eine Yuki Ito oder eine Sarah Takanashi, die sind halt auch seit Anfang an irgendwie dabei. Obwohl wir jetzt noch nicht über 30 sind. Wobei die Yuki ist jetzt, glaube ich, 30 geworden. Aber ja, man kann das nicht so nach dem Alter sehen, glaube ich. Und wenn man das vergleicht, auch mit den Herren, da sind die schon deutlich älter.
Das wird in Weltcup-Jahren wird das Alter gemessen.
Oh, dann bin ich schon eine Omi.
Dann bist du schon alt.
Wie lange willst du denn noch machen?
Ich wusste, dass die Frage kommt.
Eine böse Frage.
Hättest du mich das Anfang Winter gefragt, hätte ich dir gesagt, das ist mein letzter Winter. Jetzt kann ich es dir tatsächlich nicht sagen. Ich kann mich noch nicht ganz so von lösen. Ich kann mich nicht entscheiden. Es macht gerade zu viel Spaß, als dass ich sage, ich lasse es jetzt nach der Saison hocken. Ich entscheide mich nach der Saison, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht fix sagen, dass ich aufhöre.
Auch wenn die 200 jetzt fallen.
Eigentlich wollte ich ja auch unbedingt in Oberstdorf noch Skifliegen gehen. Wenn man mir das jetzt verspricht, dass es das nächstes Jahr gibt, dann fällt mir das ganz schön schwierig, die Entscheidung.
Das ist verständlich, aber das musst du vielleicht noch kurz erzählen, weil du hättest dieses, genauso wie der Finzi, aber das, da kommt noch bei dir in deinem Fall ein bisschen mehr dazu, du hättest dieses Jahr schon in Oberstdorf skifliegen sollen und ich kann mir vorstellen, da hättest du dich sicher sehr drauf gefreut.
Ja, ich hätte mich riesig drauf gefreut und ich habe mich auch schon darauf eingestellt, skifliegen zu gehen in Oberstdorf. Dann kam natürlich die Entscheidung und ich kann es auch total verstehen, weil das Wetter die Wochen davor einfach Katastrophe war und die wirklich zu tun hatten, dass sie überhaupt das Wochenende hinbekommen, dass die Schanze ready wird für den Weltcup von den Herren, kann ich verstehen, dass man uns da im Gesamten rausgestrichen hat, was natürlich schon traurig war, aber ich war auch richtig enttäuscht, weil die FIS im Vorfeld nochmal abgestimmt hat und entschieden hat, dass ich nicht fliegen hätte dürfen in Oberstdorf, nicht beim Einfliegen dabei sein hätte dürfen. Und das kann ich halt nicht verstehen, weil anfangs hieß es, ich darf, wenn ich in den besten 15 vom Gesamtweltcup bin. Und ja, das war halt dann irgendwie schon irgendwie doppelt enttäuschend. Also klar hätte ich eh nicht dürfen, weil das es gar kein Einfliegen gab, aber die Entscheidung kann ich halt nicht verstehen, warum ich in Vikersund fliegen darf, aber nicht in Oberstdorf. Für mich ist das jetzt nicht gefährlicher, glaube ich.
Also hat die FIS nochmal explizit über deine Starterlaubnis abgestimmt quasi?
Genau, die haben, also wir haben einen offiziellen Antrag gestellt, der kam vom DSV aus. Der Verband stand dann hinter mir. Es haben wirklich viele versucht, da ein gutes Wort für mich einzulegen. Und es wurde dann nochmal diskutiert. Und dann kam halt eben die E-Mail zurück, dass ich nicht fliegen darf. Bei unserem Antrag stand aber auch mit drin, dass wir das für 5 weitere Athletinnen öffnen würden. Also nicht nur, dass ich explizit fliegen will oder darf, sondern dass halt sich andere Frauen aus anderen Nationen auch gerne mit anmelden dürfen, wie bei den Kombinierern eben auch. Da haben sich, glaube ich, die Österreicher schon mit angemeldet oder wollten mit vorfliegen oder einfliegen und grundsätzlich haben wir den Antrag gestellt, wegen mir, aber es hätten halt auch andere Damen von der Seite her aus mitfliegen dürfen.
Ja, das ist nach wie vor so ein Thema mit FIS-Entscheidungen, wenn es ums Frauenskispringen geht. Erfreulicher ist ja dann, dass du trotzdem immerhin dich wieder daran versuchen darfst, dass die 200 fallen, jetzt in Vikersund. Was geht denn bei dieser Raw Air so insgesamt?
Ja, recht viel. Ich glaube, das ist schon nochmal heftiger wird. Wir starten ja in Oslo am Wochenende. Das Spannende ist natürlich, dass jede Quali auch mit reinzählt, dass wirklich jeder Sprung sitzen muss sozusagen. Haben dann 2 neue Schanzen dabei in Trondheim. Wir haben einen Wettkampf auf der kleinen, einen Wettkampf auf der großen. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Ich habe bisher schon ein paar Sprünge gesehen auf den neuen Schanzen. Es sah ziemlich geil aus und da freue ich mich richtig, vor allem auf die große in Trondheim. Könnte cool werden. Und natürlich mit dem Highlight Skifliegen in Vikersund. Dieses Jahr haben wir auch 2 Wettkämpfe, nicht wie letztes Jahr nur einen, sondern auch 2 Möglichkeiten. Das heißt, wir haben noch mal ein paar Flüge mehr, dass ich dann auch wirklich über die 200 komme. Und es ist natürlich auch cool für uns Damen zu sehen, wir haben die gleichen Wettkämpfe wie die Herren und auch das gleiche Preisgeld.
Aber noch dazu, wenn jetzt die neuen Schanzen in Trondheim Spaß machen, ist das ja vielleicht auch nochmal ein Argument, dass man da nächstes Jahr nochmal hin muss.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich wie gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich schaue jetzt mal, wie eben Trondheim so wird, ob es Spaß macht, da zu springen, wie das Skifliegen so läuft, was mir sonst noch im Frühjahr einfällt. Und dann werde ich das ganz in Ruhe entscheiden.
Katha, ich habe mir gestern Abend noch in Vorbereitung auf heute eine Reportage über dich angeschaut, die die ARD mit dir letzten Sommer gedreht hat. Und es gab so ein paar coole Szenen zu sehen, wie du den Nachwuchs beim DSV-Nachwuchscamp in Oberstdorf letzten Sommer so ein bisschen trainiert hast und unterstützt hast. Ist es so, also könntest du dir vorstellen, vielleicht nach deiner Karriere auch dem Nachwuchs noch was weiterzugeben?
Ja, ich könnte mir das tatsächlich voll vorstellen, da Nachwuchstrainerin auch zu werden. Ich werde auch im Frühling meinen C-Trainerschein machen oder anfangen damit auf jeden Fall mal. Ich kann mir das schon vorstellen. Mir hat es ultra viel Spaß gemacht, da die Kiddies zu trainieren. Ich war auch schon ein bisschen nervös, weil ich weiß, wie viel Wert ich darauf gelegt habe, wenn mir irgendwie ein Athlet oder eine Athletin aus der Nationalmannschaft damals was gesagt hat. Drum war ich nervös und dachte mir so, oh, erzähl denen keinen Scheiß, weil die merken sich das noch 5 Jahre. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht und ich kann mir das schon vorstellen, ja.
Ja, weil ich fand das nämlich auch echt schön zum Anschauen, weil man einfach irgendwie so als Zuschauer einfach das Gefühl hatte, dass du dabei halt voll aufgegangen bist und dass dir das einfach mega Freude bereitet hat.
Ja, mir hat es so viel Spaß gemacht, auch zu sehen, wie viel Bock die Kinder hatten, da einfach zu springen. Ich weiß, den zweiten Tag, da hat es einfach so gegossen. Das Wetter war Katastrophe und denen war es einfach egal, wo wir jetzt irgendwie sagen würden, boah, nee, lass mal nach 4 Sprüngen aufhören, voll eklig, weil der Anzug saugt sich voll und alles ist nass. Und die haben gefragt, können wir noch einen, dürfen wir noch einen und Nommel und Nommel. Und ich hatte dann so Bock irgendwie da drauf und das war so cool, irgendwie die Kinder da zu sehen, wie die einfach strahlen nach jedem Sprung, wo es vielleicht ein bisschen weiter ging oder ein bisschen besser war. Ja, das hat richtig viel Spaß gemacht.
Finzi, könnte man dich auf so eine Horde Kinder loslassen?
Bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Trainer wäre. Also ich kann es mir bis jetzt noch nicht vorstellen, mal Trainer zu werden, aber ich glaube, mit so Kindern, da könnte ich mich auf jeden Fall auch dafür begeistern.
Katha, vielen Dank, dass du dir wieder einmal die Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke euch.
Ganz viel Erfolg und Spaß bei der Raw Air und beim Skifliegen.
Dankeschön.
Und dann danach erstmal frohe Off-Season.
Wir sehen uns ja am Wochenende, vermutlich.
So. Wir sehen uns am Wochenende, ja.
Finzi, jetzt geht's am Wochenende in Oslo weiter. Wie sehen denn die Wetteraussichten aus? Schaut's besser aus als bei den Biathleten am Wochenende?
Ja, also wir haben ja die Biathlon-Rennen schon auch ein bisschen verfolgt und das sah ziemlich übel aus. Aber jetzt am Wochenende traumhaft blauer Himmel, nachts Minusgrade, untertags 2-3 Grad. Es wird ein geniales Holmenkoll-Wochenende für uns mit jeder Menge Aussicht, auch wenn wir die Aussicht ja gar nicht so brauchen. Obwohl ja viele denken, nordische Kombination ist auch mit dem Schießen.
Du wirst es wieder einmal auch ohne Gewehr schaffen.
Ja.
Da sind wir uns ganz sicher. Und halten die Daumen, dass es auf der Schanze so weitergeht. Und nächste Woche hören wir uns dann hier wieder. Und da bleiben wir thematisch in Norwegen. Und es geht aber nicht um nordischen Skisport, sondern um alpinen Skisport. Seid gespannt. Bis dahin. Wenn ihr uns noch irgendwas mitzuteilen habt, ihr kennt das Spielchen, E-Mail an team@skihappens.de oder auch auf insta@ski.happens. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Ciao, tschüss nach Lahti.
Ciao, tschüss aus Lahti.
Ciao, tschüss.